Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Christoph Niesen, Quality Management and Process Development Engineer bei der Voestalpine Additive Manufacturing Center GmbH, herzlich zum Talk willkommen heißen. Herzlich willkommen, Herr Niesen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, intensiveren Kontakt hatten wir das letzte Mal vor 3 Jahren, als Sie im gleichen Unternehmen Ihre Masterarbeit geschrieben haben und ich Sie dabei betreuen durfte. Und ich möchte mich heute gerne mit Ihnen über additive Fertigungsverfahren oder auf Englisch Additive Manufacturing oder auch kurz AM unterhalten. Vielleicht können Sie, um unsere Zuschauer und Zuhörer erstmal abzuholen, noch einmal kurz erklären, was Additive Manufacturing überhaupt ist.
Additive Manufacturing, also additive Fertigung, bedeutet im Prinzip einen schichtweisen Aufbau von Bauteilen. Da gibt es verschiedene Verfahren, entsprechend für Kunststoff und auch Metall. Im Prinzip ist immer das gleiche Verfahren, dass eine Schicht aufgetragen wird, das wird dann ausgehärtet oder geschmolzen, verfestigt entsprechend, mhm, und dann kommt wieder eine neue Schicht drauf und so entsteht im Prinzip das Bauteil dann additiv, also schichtweiser Aufbau.
Genau, und da gibt es, glaube ich, auch nicht nur ein Verfahren, oder?
Da gibt es nicht nur ein Verfahren, genau. Da gibt es bei den Kunststoffverfahren ist sehr bekannt, das FDM-Verfahren. Im Prinzip wird da ein Kunststoffdraht durch eine Düse gedrückt und, mhm, aufgeschmolzen und dann entsprechend schichtweise aufgetragen. Es gibt da aber auch weitere Verfahren, Laserstrahlschmelzen für einen Kunststoff, also selektives Laserschmelzen. Da werden dann entsprechend Flüssigkunststoffe mittels Laser dann ausgehärtet oder entsprechend mit einem UV-Licht noch ausgehärtet.
Mhm. Genau, also jetzt haben wir eine vage Vorstellung davon, also auch wie vielfältig die Welt des Additive Manufacturing ist. Aber wir wollen hierbei den Schwerpunkt setzen auf das Laser Beam Melting, kurz LBM-Verfahren. Können Sie hierauf vielleicht etwas näher eingehen und uns das Verfahren als solches erklären? Wie muss ich mir das vorstellen, Laser Beam Melting?
Sehr gerne. Also das Laser Beam Melting, das fokussieren wir auch, also das betreiben wir in unserem Unternehmen auch. Im Prinzip ist das ein Pulverbett-basiertes Laserstrahlschmelzverfahren. Es ist im Prinzip ein iterativer Prozess. Pulverauftrag, verfestigen, schmelzen, verfestigen und dann Bauplattform absenken. Und das wiederholt sich immer wieder. Also detaillierter beschrieben ist das, wir haben einen Pulverauftrag, in dem wir eine Pulverbereitstellung haben auf einer Seite. Mhm. Und dann entsprechend kommt ein Beschichter, der nimmt entsprechend Pulver mit und trägt eine definierte Schicht auf der Bauplattform auf.
So wie so ein Rakelprozess, ne? Dass das so drüber geraten,
genau,
wird.
Mhm. Genau. Und das ist halt eine sehr definierte Höhe, entsprechend wie die Parameter gesetzt sind.
Aber in welchem Bereich bewegen wir uns da bei der Höhe?
Das ist sehr unterschiedlich, hängt wirklich vom Material ab, mhm, und wie das sich
so
verarbeiten
Idee
lässt.
Hat für die Größenordnung.
Ja, zwischen 20 bis maximal sogar 90 Mikrometer, okay, Schichtdicke. Mhm. Genau, und wenn der Pulverauftrag dann erfolgt ist, dann haben wir mittels Laser, der durch Spiegelablenksysteme genau an eine Position gelenkt wird und dieser ist dann maximal fokussiert, also höchstmögliche Energieleistung punktuell aufgetragen. Da wird dann entsprechend das Material verschmolzen oder der Pulverauftrag verschmolzen und auch mit der darunterliegenden Schicht verschmolzen.
Mhm. Genau. Und das heißt, ihr habt eigentlich nur einen Laser irgendwo und der wird dann eigentlich nicht in dem Sinne die Laserquelle bewegt, sondern über verschiedene Spiegelsysteme sorge, genau, ich dafür, dass der Laser genau dahin kommt, wo er hinkommen soll.
Genau. Und wir arbeiten auch immer in der Nullebene. Das hat den Hintergrund, dass der Laser wirklich maximal fokussiert ist. Also, mhm, ist dieser nicht maximal fokussiert, kommen halt schnell wieder Probleme auf. Mhm. Man kennt das vielleicht am Laserpointer. Bestimmten Abstand hat man einen sehr klaren Punkt, wenn man auf einer Wand, mhm, strahlt. Verringert oder vergrößert man den Abstand, entsprechend ändert sich der Fokus. Demnach ist die Energieleistung auf eine Fläche mehr verteilt und dann bringt es halt wirklich nicht mehr die Energie, die es eigentlich in diesem Punkt benötigt.
Ja, und man kann sich ja schon vorstellen, wie viel Energie man da reinbringen muss, wenn man eben das Metall tatsächlich ja aufgeschmolzen kriegen will und zwar so, dass es eben tatsächlich auch mit der darunterliegenden Schicht sich sauber verbinden kann.
Genau. Und da bewegen wir uns so im 400-Watt-Bereich.
Aber jetzt habe ich natürlich trotzdem, wenn ich jetzt dieses Pulver aufrakel, habe ich natürlich jetzt hinterher eigentlich dann so einen Raum gefüllt mit Pulver und mit verfestigtem Pulver. Oder wie muss ich mir das
anschauen? Genau. Sogar das Bauteil ist sogar auf einer Bauplattform aufgeschweißt, also im Prinzip fest. Wenn man das jetzt ausbaut, wenn der Fertigungsprozess fertiggestellt ist, dann wird schrittweise die Bauplattform aus diesem Pulverbett rausgefahren und das Pulver dann noch entfernt, entsprechend abgebürstet oder ein bisschen mit Luft oder entsprechend ein bisschen entpulvert, schrittweise hochgefahren. Und die Plattform wird dann ausgebaut und entsprechend dann nochmal auf speziellen Maschinen entpulvert. Und anschließend muss es dann auch wirklich dann noch von der Bauplattform abgetrennt werden. Also das ist so eigentlich mit ein Kennzeichen für AM-Produkte, dass wir wirklich auf eine Plattform aufdrucken und wir dann da auch noch eine Schnittkante entsprechend haben.
Okay, ja, also bei allen AM-Verfahren eigentlich.
Genau.
Ja. Und wie sieht das mit dem Pulver aus? Kann ich das eigentlich hinterher dann wiederverwenden für den nächsten Druck?
Genau, das Pulver wird dann nochmal neu aufgearbeitet, entsprechend gesiebt und getrocknet und dann darf es oder kann es sogar wieder direkt verwendet werden.
Okay. Aber große Frage ist natürlich jetzt, was bietet das Laserbeam-Melting für den Konstrukteur jetzt eigentlich für Möglichkeiten und wo liegen jetzt die Vorteile in Abgrenzung, sagen wir, zur klassischen Fertigungstechnik oder auch zu anderen Additive Manufacturing-Verfahren?
Ganz klarer Vorteil ist halt wirklich die Gestaltungsfreiheit. Mit der additiven Fertigung können wir binomische Strukturen, Gitterstrukturen, entsprechend das, was wir mit herkömmlichen Fertigungsverfahren so einfach nicht herstellen können, das können wir mittels 3D-Druckverfahren dann abbilden.
Und weil so ein Fräskopf eben schlecht um die Ecke fahren kann zum Beispiel.
Genau, oder ein Bohrer um die Kurve. Also entsprechend hat man da wirklich viele Gestaltungsfreiheiten. Genau, das ist so das Haupt.
Aber das ist natürlich generell beim Additive Manufacturing. Und wenn ich jetzt, sag mal, so ein bisschen den Vergleich ziehen wollen würde zu anderen additiven Fertigungsverfahren, gibt es da irgendwas, warum ich jetzt gerade an das Laserbeam-Melting denken sollte?
Das Laserbeam-Melting hat eine sehr hohe Präzision. Wir kriegen aber auch eine sehr hohe Dichte hin, also Porosität ist recht gering. Unsere Qualifizierungsmerkmal ist da ungefähr 99,9% Dichte. Die Defektgrößen sind auch gering, also sprechen wir von maximalen Defektgrößen von 200 Mikrometer. Und das alles macht das Verfahren eigentlich recht interessant gegenüber den anderen additiven Fertigungsverfahren. Beziehungsweise aber auch, es gibt auch noch die DMD-Anlagen, also Direct Metal Deposition. Das ist Laserauftragsschweißen. Das ist aber wieder eine ganz andere Anwendung von Vorteil. Wir bewegen uns aber mit dem Laserbeam-Melting entsprechend, also unser Hauptfokus ist Werkzeugbau. Da können wir wirklich die Vorteile von AM dann wirklich herauskristallisieren, indem wir die Kühlkanäle möglichst nah oder konturnah entsprechend der Form dann aufbauen oder auslegen.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich meine, wir hatten ja auch am Anfang drüber gesprochen, bei der additiven Fertigung es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Verfahren, die einfach, nicht einfach, aber die halt mit Kunststoffen arbeiten. Zum Teil mit Thermoplasten, zum Teil mit aushärtbaren Kunststoffen. Und hier ist natürlich der Vorteil, ich kann jetzt tatsächlich mit metallischen Werkstoffen arbeiten, die natürlich auch für bestimmte Belastungen, Anwendungsfelder dann auch erforderlich sind, wo ich überhaupt gar keine Chance hätte, mit einem gedruckten Kunststoffbauteil reinzugehen. Und wenn wir dann natürlich schon in der Welt des metallischen 3D-Drucks sind, ist ja die Vielfalt der Druckverfahren auch schon nur noch halb so groß. Genau, und dann greifen dann eben gerade die Vorteile, von denen Sie gerade gesprochen haben. Jetzt haben Sie ja schon das Thema Werkzeugbau angesprochen. Vielleicht können wir ja mal auf die ein oder andere konkrete Anwendung zu sprechen kommen. Ich weiß, dass eine Anwendung zum Beispiel Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge sind. Und da natürlich die Frage, warum eignet sich hier das Additive Manufacturing besonders gut? Und schließlich gibt es doch auch einfachere Verfahren, um Werkzeuge herzustellen. Das ist ja heute gang und gäbe. Das ist quasi modular. Ich nehme hier die Platte und so weiter, muss die dann bearbeiten. Das klingt alles sehr schlicht. Und jetzt sagen Sie, ja, das kann man aber auch schön im Additive Manufacturing mit Laserbeam Melting machen. Warum sollte ich überhaupt in diese Richtung denken?
Ja, gerade im Spritzguss, aber auch im Aludruckguss geht es halt darum, also man muss überlegen, wo man wirklich additive Fertigung einsetzen möchte. Für einfache Werkzeuge lohnt es sich generell nicht. Dafür sind die, ist einfach noch zu teuer entsprechend in der Fertigung. Gerade für kritische Bereiche haben wir da große Vorteile. Bereiche, die entsprechend nicht mehr gekühlt werden können, ne, mit der konventionellen Fertigung. Also wir haben eben schon darüber gesprochen, Bohrungen sind geradlinig typischerweise. Ein Fräser kann nicht um die Ecke. Entsprechend können wir mit additiver Fertigung die Kühlung so auslegen, wenn wir Erhebungen in der Form haben, dass wir auch wirklich in diese Bereiche reingehen. Beim Aludruckguss ist es dann wirklich sehr stark thermisch belastet, ne? Bereiche, da ist wirklich die additive Fertigung sehr interessant. Und wenn wir dann in so einer Erhebung im Prinzip sind, einfach dargestellt, kann man sich vorstellen, wenn da die Bohrung unterhalb läuft, ist dieser Bereich sehr schnell immer überhitzt. Mhm. Die anderen Bereiche werden durch die Kühlung dann entsprechend gekühlt. Dieser Bereich bleibt sehr lange heiß, man arbeitet mit einem Sprühverfahren und so, aber trotzdem haben wir zu hohe Spannungen da drin und derjenige an der Anlage möchte auch möglichst schnell produzieren. Demnach wird auch relativ schnell dann wieder der nächste Zyklus gefahren.
Genau, also vielleicht müssen wir dem einen oder anderen nochmal ganz kurz erklären, was überhaupt Spritzguss ist, Kunststoffspritzguss und warum man da jetzt warum da Kühlung so wichtig ist. Ne? Da wird ja eine heiße Schmelze vorgelegt und die dann in eine irgendwie temperierte Form, typischerweise gekühlte Form, hineingespritzt und da muss das Bauteil jetzt ja irgendwie erstarren, ne, und entweder durch Kristallisation oder dadurch, dass es unter die Glasübergangstemperatur kommt. Und da geht es natürlich dann darum, in aller Regel zumindest die Wärme möglichst schnell abzuführen.
Genau.
Und dann wäre es eben wichtig, dass tatsächlich die Kühlkanäle genau ganz, ganz nah an diesen Formnestern sitzen, in denen dann das Bauteil abgebildet wird. Ne?
Genau. Und die Kühlung sollte möglichst immer den gleichen Abstand zur Oberfläche haben. Ne? Damit haben wir eine homogene Kühlung in der Form und entsprechend haben wir auch eine höhere Bauteilqualität oder Spritzgussteilqualität. Wir haben einen geringeren Wartungsaufwand, weil wir weniger Anhaftungen entsprechend haben. Und durch die homogene Kühlung, das ist der wesentliche Vorteil, haben wir dann auch eine schnellere Erstarrung der Schmelze und damit kommen wir halt auch zu einer geringeren Zykluszeit. Und das, wenn man das mal hochskaliert über hunderttausende Schuss, die so eine Form dann oftmals bewältigen muss, das lohnt sich dann. Ne? Also wenn wir dann, ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, da hatten wir einen Angussverteiler, das bezieht sich jetzt auf Druckguss. Da haben wir konventionell hergestellten Angussverteiler verwendet, gegenübergestellt mit einem additiv hergestellten Angussverteiler, der auch eine konturnahe Kühlung hatte und entsprechend unserem Warmarbeitsstahl W360. Und da haben wir nach 8000 Schuss, das konventionelle Angussverteiler ist schon kaputt gegangen. Und wir haben ein Zwischenfazit bei dem additiv hergestellten Angussverteiler nach 13.000 Schuss gezogen. Da war der Angussverteiler noch voll intakt, hatten in der Zeit eine Ersparnis von 3 Sekunden in der Zykluszeit. Umgerechnet waren es ungefähr 3.400 Euro, nur in den ersten 8.000 Schuss. Skaliert man es jetzt wieder hoch auf mehrere Elemente in der Form oder auch auf hunderttausende Schuss, kann sich jeder ausrechnen, dass da wirklich ein enormer Vorteil der AM-Technologie ist. Also wir haben Lebenszeit erhöht sich, Zykluszeitreduzierung. Durch die homogene Kühlung haben wir eine erhöhte Bauteilqualität und der Wartungsaufwand, weil wir nicht so viele Anhaftungen entsprechend haben, ist auch geringer.
Ja, da macht man sich ja keinen Kopf drüber, ne? Dass man hört jetzt irgendwie 3 Sekunden Zykluszeit.
Recht
aber
wenig,
die Zykluszeiten aber sind ja auch nicht so riesig. Das heißt, 3 Sekunden sind auch schon ein paar Prozent. Und wie Sie schon sagten, also ich weiß, im Spritzguss, Kunststoffspritzguss, dann sind das auch zum Teil sogar Millionenteile. Und dann kann man sich dann auch leicht überlegen, 3 Millionen Sekunden sind schon etliche Arbeitstage, die die Maschine dann eben früher fertig wäre mit dem Auftrag und anderweitig eingesetzt werden kann. Und ja, wenn man dann noch das, sagen wir mal, hochrechnet auf, was ich, ein paar Jahre Amortisationszeit oder so, dann kann man sich überlegen, was da für enormes Potenzial liegt.
Ja.
Aber gut, wir haben ja schon jetzt mehrfach erwähnt, ganz so billig ist es ja nicht. Also zumindest im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren. Deshalb habe ich auch gelesen, dass es halt auch Ansätze gibt zum Hybrid-Design.
Genau.
Können Sie uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen und erklären, was ich mir darunter vorzustellen habe?
Ja, also die hybride Fertigung ist eine sehr schöne Ergänzung mit AM-Technologie. Im Prinzip baut man dann den unteren Teil des zum Beispiel Angussverteilers. Ist ja recht einfach. Haben wir ein zylindrisches Teil oftmals, so hoch. Und da kann man den unteren Teil mit einfachen Bohrungen versehen, ne, für die Kühlung entsprechend, Einlass und Auslass. Sobald es aber wirklich in die Form geht, dass man Kühlungen konturnah auslegen möchte, trennt man das Bauteil. Der untere Teil wird dann konventionell gefertigt, also CNC mittels Dräsen, Fräsen, Erodieren. Und der obere Teil wird dann im Prinzip aufgeschweißt. Also im Prinzip bauen wir den Grundkörper in die Maschine, füllen das entsprechend mit Pulver, machen die erste Schicht drauf und drucken dann darauf das AM-Teil entsprechend.
Somit
haben wir eine schöne Kombination zwischen herkömmlichen Fertigungsverfahren und halt wirklich die Ergänzung mit AM-Technologie.
Also es wird dann in dem Falle tatsächlich nicht auf dem Druckbett gedruckt, sondern direkt auf dem Unterteil des Bauteils, das konventionell gefertigt wurde.
Genau, ja.
Ja, also dass man sagt, die große Masse, die auch schlicht zu fertigen ist, da müssen wir jetzt nicht irgendwie stundenlang warten, teures Pulver verwenden und so weiter, die können wir dann konventionell fertigen und da, wo es wirklich auch konventionell gar nicht so elegant geht, den Teil setzen wir dann eben additiv obendrauf. Also das finde ich ja mal eine spannende Sache und ich glaube, da geht auch so ein bisschen die Zukunft und die Reise hin, dass man also tatsächlich die Verfahren da einsetzt, wo sie am meisten Sinn machen. Sie haben das ja auch schon am Rande betont. Ne? Also einfache Teile würde man jetzt auch nicht über Additive Manufacturing nachdenken, sondern die Kunst ist eben, für welche Anwendung brauche ich welches Fertigungsverfahren.
Genau.
Und das bietet uns natürlich jetzt nochmal andere Möglichkeiten, indem man sagt, ja, man kann auch natürlich verschiedene Fertigungsverfahren miteinander verheiraten. Also auch wenn es jetzt eine komplexe Maschine ist, dann wird vielleicht das Gehäuse gegossen. Aber deshalb meint man ja nicht, an die komplette Maschine gießen zu müssen, sondern andere Teile werden dann wieder gedreht oder.
Genau. Also da, wie gesagt, also ist wirklich eine Ergänzung, additive Fertigung. Und es soll auch, also es wird auch nicht andere Fertigungsverfahren irgendwie ersetzen in irgendwelcher Weise. Selbst wenn wir additiv fertigen, haben wir auch recht raue Oberflächen und meistens, gerade im Werkzeugbau, da brauchen wir recht glatte Oberflächen, im Spritzguss sogar oftmals polierte Oberflächen. Dementsprechend müssen diese Teile auch wieder nachbearbeitet werden. Also es ist nicht nur, dass wir den Grundkörper dann herkömmlich fertigen, sondern auch wirklich die Endbearbeitung passiert dann auch wieder mittels
Kennt man Eisenbrenen. Ja beim Guss beispielsweise auch, ne? Also ne?
Ja.
Deshalb also, wenn da irgendwie ein Gewinde rein muss oder plane Oberflächen, dann müssen die halt auch alle nachgearbeitet werden, weil es mit dem Verfahren auch nicht möglich ist. Ne?
Genau.
Ja, das eine Thema ist ja die Optimierung der Kühlkanäle, da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Das andere ist ja auch die Möglichkeit zur Topologieoptimierung. Also ich kann die ganze Gestalt sehr viel aufwendiger auslegen und damit die Zykluszeiten nochmal weiter senken. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was Topologieoptimierung überhaupt bedeutet und dann, wie sich diese hier in diesem Beispiel dann auswirken.
Ja, sehr gerne. Also die Zykluszeitreduzierung bezieht sich dann wirklich auf die Fertigung dieser AM-Teile, ne? Also nicht direkt auf den Spritzgussprozess. Und im Prinzip, wenn wir recht massive Teile haben, können wir die entsprechend die Topologie optimieren, indem wir wirklich Material einsparen und dann auch noch Versteifungen im Bauteil damit bewirken. Mhm. Das bietet natürlich enorme Vorteile. Erstmal sparen wir wirklich das Material ein. Bei AM spart man sowieso generell Material ein, weil wir ja aufbauen und nicht halt ein Trennverfahren haben. Genau, und dieser Aufbau oder diese Strukturen, die wir dann, die haben halt zusätzlich den Vorteil, dass wir wirklich mehr Stabilität in die Teile reinbekommen. Mhm. Da, wo es wirklich dann gewünscht ist. Es ist halt wirklich, man muss mit dieser AM-Technologie sich befassen und dann auch ein Umdenken muss stattfinden. Und vor allen Dingen auch bei den Konstrukteuren, weil die sind so drauf getrimmt auf die ganzen alten herkömmlichen Fertigungsverfahren. Und die Möglichkeiten von additiver Fertigung ist wirklich, das dauert ja jetzt schon über Jahre an, dass wirklich die Leute dann entsprechend auch in AM denken. Im Prinzip auch so designen, weil sie können ja dann ganz anders gestalten.
Ja, also ich denke, Sie gehören ja so ziemlich zu der ersten Generation von Ingenieuren, die wir hier ausgebildet haben, die zumindest schon mal ein bisschen was in der Richtung mitbekommen haben, die hier beim Kollegen was zur Topologieoptimierung gehört haben, ja. Zu Möglichkeiten der additiven Fertigung und dann zumindest im Hinterkopf haben, also neben den konventionellen Fertigungsverfahren, gibt es dann auch andere Verfahren, die mir eben als Konstrukteur gestalterisch ja ganz, ganz andere Möglichkeiten geben. Aber ich glaube trotzdem, wie Sie schon sagten, verfällt man dann immer schnell in die klassischen Prinzipien, wie man Dinge konstruiert und gestaltet. Ne? Hm. Naja, also das heißt Topologieoptimierung, nochmal vielleicht heißt ja eigentlich, wo kann ich eigentlich möglichst viel Material einsparen, ja. Weil es an bestimmten Stellen auch unnötig ist. Ne? Es trägt eigentlich zur Bauteilfunktion, zur Stabilität etc. pp. Nicht bei, genau. Sondern ich packe da Material hin, wo ich es auch wirklich brauche. Jetzt sagten Sie, Hauptziel ist da tatsächlich dann also die Zykluszeiten, also die Fertigungszeiten beim 3D-Druck zu reduzieren. Natürlich damit auch Material und Kosten zu reduzieren. Aber wenn ich mir das jetzt im Kunststoffspritzguss vorstelle, ist natürlich auch die Masse meiner Form reduziert. Kriege ich da nicht auch nochmal, auch so selbst bei den Zykluszeiten im Spritzguss, auch nochmal eine Reduzierung hin?
Ja, also das haben wir jetzt nicht direkt weiter untersucht, ja. Aber kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei das eher dann, glaube ich, eher sogar zu vernachlässigen
wäre. Stimmt, ich meine, weil es geht ja darum, ich habe ja dann meine Form auf eine bestimmte Temperatur x gekühlt. Ich musste ja nicht immer, das geht ja nicht immer hoch, runter, sondern die bleibt ja einfach bei der Temperatur, ist dann vielleicht eher.
Also wenn wir uns Richtung Kavität bewegen, bleiben wir ja bei dem Vollmaterial und da ist wirklich das Wichtige, dass wir die Kühlung immer im gleichen Abstand zur Oberfläche haben.
Guten Wärmeübergang da, genau. Und was der Rest der Form spielt wahrscheinlich tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Ja. Dann, wo wir jetzt beim Kunststoffspritzguss jetzt schon länger sind, habe ich gelesen, es gibt auch additiv gefertigte Flowfilter von Ihnen. Erstmal, wozu sind die überhaupt da? Und wie konnte hier auch das Additive Manufacturing helfen, das Produkt überhaupt zu verbessern oder überhaupt erst möglich zu machen?
Ja, das ist ein, also der Flowfilter ist ein eigenes Produkt unserer Firma, das vertreiben wir selber und haben das auch entsprechend entwickelt. Und dieser Flowfilter ist im Prinzip, wird vor der Düse eingesetzt beim Spritzguss und soll zur Durchmischung der Schmelze dienen und aber auch zur Reinigung oder also deswegen Filter von Verunreinigung, also dass man Verunreinigung herausfiltert und additiv gefertigt deswegen, weil wir da drin spezielle Gitterstrukturen drin haben. Und diese Gitterstrukturen konnte man ursprünglich nicht so einfach dann fertigen. Und wir haben halt eine sehr spezielle Struktur, das ist auch patentiert, wo wir wirklich eine sehr homogene Schmelze dann im Anschluss bekommen. Und das ist
ja, weil man kennt das sonst aus der Kunststoffverarbeitung eigentlich, dass dann irgendwo bei der Extrusion oder so Siebfilter eingesetzt worden sind, die man dann auch dann irgendwie händisch einsetzt, händisch wieder rausholt und dann irgendwie so ganze Siebbatterien im Prinzip hintereinander von grob zu fein. Im Kunststoffspritzguss hat man da, glaube ich, weniger mitgearbeitet, weil man es eben auch gar nicht so diffizil hingekriegt hat. Und da haben sie es jetzt dann tatsächlich geschafft, so ein Filter, den man tatsächlich einfach direkt vor die Düse setzen kann, um eben, wie Sie schon sagten, die Durchmischung, was natürlich auch ganz wichtig ist, gerade im Bereich Kunststoffadditive, Pigment und so weiter, um dann das Optimum rauszuholen und eben auch gegebenenfalls Verunreinigungen, weil im Prozess vorher sind auch nicht immer alle Sachen total closed. Ne? Dann kann auch schon mal irgendwo die Aufgabe, wo der Kunststoff aufgegeben wird, kann offen sein. Also da können ja auch irgendwelche Verunreinigungen sonst hineinkommen, die dann natürlich hinterher in dem Bauteil sich unschön machen würden oder gar zu groben Fehlern oder Versagen führen könnten. Ja, jetzt hatten wir es zwar am Rande schon mal ab und an angesprochen, aber ich dachte, wir kommen vielleicht nochmal gezielt drauf zu sprechen, weil noch kritischer von den Anforderungen als der Kunststoffspritzguss ist ja der Aluminiumdruckguss. Also ein bisschen ähnlich ist das Verfahren ja schon, nur dass ich natürlich beim Aluminium auch nochmal ganz andere Temperaturen da im Spiel sind. Und auch hier kommen ja mittlerweile additiv gefertigte Formen zum Einsatz. Aber wenn ich es recht verstanden habe, waren hier tatsächlich auch einige Anpassungen vorzunehmen. Können Sie uns vielleicht erklären, wo hier die Probleme lagen und wie man dann vielleicht auch iterativ zu guten Lösungen gekommen ist?
Also bei dem Aludruckguss, wie Sie schon gesagt haben, haben wir wirklich hohe thermische Belastungen. Und diese gilt es erstmal wirklich herauszukristallisieren. Und entsprechend diese Bereiche sind dann auch wirklich interessant für die additive Fertigung. Ich hatte eben schon mal das Beispiel mit dem Angussverteiler angesprochen. Aber dann gibt es auch weitere kritische Bereiche. Das hängt immer von der Werkzeugform dann ab. Irgendwelche Wechseleinsätze oder Schieber, die entsprechend auch thermisch sehr stark belastet werden. Klar, das ist ein iterativer Prozess. Wir machen im Vorfeld beim Design, legen wir ja die Kühlkanäle entsprechend aus und machen auch entsprechende Simulationen. Kommt einem immer darauf an, was ist wirklich der Abstand zur Oberfläche, wie ist der Durchmesser der Kühlkanäle, welche Auslegung oder welche Form können wir von Kühlkanälen entsprechend nutzen. Und das ist immer wieder noch ein iterativerer Prozess, das stimmt, weil man auch einfach noch wirklich viel, also man lernt entsprechend täglich noch dazu. Ist ja, additive Fertigung muss man auch ein bisschen dazu sagen, ist ja noch eine recht neue Technologie. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Gießen zum Beispiel, da ist alles bis ins letzte Detail in der Literatur beschrieben. Es gibt Untersuchungen zum Materialverhalten, es gibt Langzeitstudien, wirklich alles sehr detailliert beschrieben. Und da bewegen wir uns gerade beim Laserstrahlschmelzen noch eher in den Anfängen. Also es gibt schon viel Literatur, aber Langzeitstudien und so, die...
Ja, aber ich habe gelesen, es sind ja auch sogar ganz spezielle Materialien dafür entwickelt worden. Also komplett neue Legierungen, die sich dann eben gerade in diesem Fertigungsverfahren besonders gut eignen. Und dann ist natürlich klar, zu denen liegen dann natürlich noch viel weniger Erfahrungen vor.
Ja.
Aber die Problemstellung beim Aludruckguss, war die genauso wie beim Kunststoffspritzguss? Also dass es primär darum ging, also die Kühlung zu optimieren, oder hatten die da auch noch mit anderen Problemchen zu kämpfen gehabt, denen sie da vielleicht entgegentreten konnten?
Grundsätzlich ist es immer die gleiche Thematik, ne? Also wirklich eine homogene Kühlung zu haben. Weil da die thermischen Belastungen beim Aludruckguss recht hoch sind, geht es halt wirklich auch um die Oberfläche und Anhaftung von Materialien, von Abplatzung an der Oberfläche. Das beruht aber alles eigentlich auf die thermische Belastung.
Genau, das heißt also, alles immer geht darum, die Thermik im Prinzip zu optimieren. Ne? So, das heißt, wo liegen dann jetzt hier im Aludruckguss die Vorteile, wenn man jetzt hier auf so eine additive Form wechseln würde, wenn wir das nochmal zusammenfassen würden?
Okay, zusammenfassend, mit dem Wärmehaushalt, also entsprechend, dass wir thermische Belastungen homogen entsprechend kühlen, also dass wir eine gleichmäßige Kühlung entsprechend in der Form haben. Und dadurch haben wir dann wieder eine bessere Bauteilqualität. Wir können dadurch, dass das Aluminium dann schneller aushärtet, haben wir entsprechend eine Zykluszeitreduzierung. Und wie gesagt, dann, was ich am Rande immer wieder gesagt habe, auch die Wartungsarbeiten. Ne? Also Verunreinigungen an der Form, die Reinigungsarbeiten, der Sprühprozess, um wirklich, wenn die Form entformt worden ist, dann kühlen entsprechend die Maschinenbediener auch die Form nochmal mit einem Sprühen. Und da, ja, wenn man das zu exzessiv betreibt, dann hat man entsprechend halt auch wieder hohe Belastungen, Spannungen und entsprechend, das reduziert man da möglich, um den menschlichen Einfluss dann auch noch so ein bisschen zu reduzieren und somit hat man dann einen besser optimierteren Prozess.
Genau, also vereinfacht. Schon doch vergleichbar zum Kunststoffspritzguss zumindest, was dann die konkreten Auswirkungen und Vorteile für den Anwender angeht. Ne? Jetzt befürchte ich, jetzt stellen sich viele das mit dem Additive Manufacturing aber trotzdem noch vergleichsweise einfach vor. Ne? Also 3D-Modell erstellen, damit geht es ja in aller Regel los und dann an den Drucker schicken und schon haben wir ein tolles additiv gefertigtes Bauteil. Hm. Ich denke, in der Praxis ist es aber nicht ansatzweise so einfach. Vielleicht hat man das an der einen oder anderen Stelle schon mal rausgehört, aber vielleicht können wir uns daher auch noch etwas über die Herausforderungen beim Additive Manufacturing unterhalten. Was sind zum Beispiel typische Fehler am Bauteil, die jetzt beim Laserbeam-Melting auftreten?
Ja, dazu würde ich vielleicht nochmal gerne auf den eigentlichen Prozess sogar eingehen, weil da wird es schon sehr stark ersichtlich, wie dynamisch der Prozess und die physikalischen komplexen Vorgänge, die da einhergehen. Entsprechend, wenn man sich den Strahlschmelzprozess anguckt, sieht man, dass man recht schnell sieht man, dass verschiedene Partikel in unterschiedlichsten Größen und mit hoher Geschwindigkeit einfach aus dem Schmelzbad herausschießen. Das kennt man vielleicht grob so auch schon mal beim Schweißprozess, aber beim Pulverbett-basierten Laserstrahlschmelzen ist es halt wirklich extrem. Und diese Pulverpartikel, die fliegen halt entsprechend in den Bauraum und könnten rein theoretisch dann den Strahlengang behindern. Ne? Dann haben wir Brechungen, Absorptionseffekte.
Sobald die in den Strahlengang kommen, lenken die den Strahl wieder ab und so weiter.
Mhm. Genau, und dann kommen wir nicht mehr mit der Energieleistung wirklich dahin, wo wir sie haben wollen. Mhm. Demnach müssen diese Spratzer, also es wird Spratzerbildung genannt, müssen sehr sauber abtransportiert werden, entsprechend mit einem Gasstrom. Gleichzeitig dürfen aber diese Partikel ja auch nicht wieder aufs Pulverbett fallen und dann entsprechend dann noch verschmolzen werden. Dann haben wir wieder Einschlüsse von Verunreinigungen oder Fremdkörper. Das alles macht es halt wirklich sehr dynamisch. Ne? Also es hängt auch wirklich dann von ab, wie voll ist der Bauraum entsprechend ausgelegt, also wie viele Bauteile haben wir oder wie massiv ist das Bauteil. Welche Schichtstärken verwenden wir? Verwenden wir eine deutlich höhere Schichtstärke, 60, 90, weiß nicht, es gibt auch Versuche zu 120 Mikrometer. Kann man sich vorstellen, da ist die Schicht deutlich größer und wir haben nochmal einen deutlich unsauberen Prozess, also Verunreinigung. Das ist schon mal allein nur dieser Fertigungsprozess, der ist echt komplex und da haben wir, also da steckt sehr viel Know-how hinter für die Parameterentwicklung. Aber auch bei den Maschinenherstellern, ne, wie der Gasstromfluss entsprechend fließt, wie die Spratzer abtransportiert werden. Und da muss man auch sehr genau, man hat ja nicht einen ganz sauberen Gasstromfluss. Das ist in der Theorie vielleicht so, aber das haben wir in den Anlagen nicht. Da haben wir kleine Verwirbelungen oder sonst was. Deswegen müssen wir immer pro Material und pro Maschine entsprechend den Bauraum auch qualifizieren. So, das heißt, wir haben unterschiedliche Bereiche mit, ich sag mal, Qualitätsunterschieden. Mhm. Und das macht schon sehr dynamisch dieser Prozess.
Und wie zeigt sich das denn im Bauteil? Also was für Art von Fehlern können dann da auftreten?
Im Bauteil habe ich gerade eben schon mal grob gesagt, feste Einschlüsse, also entsprechend, wenn Verunreinigungen oder Fremdpartikel dann auf das Pulverbett gelangen und dann entsprechend mit verschmolzen werden. Mhm. Das ist ein typischer Effekt. Dann Poren, die entstehen. Das ist eine Konzentration von Gasen, deren Löslichkeit im Prinzip beim Verfestigungsvorgang in der Schmelze sinkt. Und wenn die Viskosität dann recht hoch ist, der Schmelze, dann können diese Gase halt nicht mehr austreten und dann kommt es zu einem Einschluss von Gasen. Und Poren sind dann mehr oder weniger, also es sind charakteristisch sehr runde Defekte dann. Das erkennt man sehr gut. Dann gibt es noch Risse, die wir im Bauteil haben. Risse einfach, weil...
Noch kritischer, ne?
Die sind noch kritischer, genau. Weil, meistens ist es aber auch, weil die Eigenspannungen nicht von der Konstruktion dann entsprechend aufgenommen werden könnten. Mhm. Und dadurch haben wir dann Risse entsprechend da drin.
Auch da kommen wir wieder, ne? Also
Wärme.
Fertigungsverfahren gerecht konstruieren. Also auch da muss man natürlich dann wieder auf das Verfahren Rücksicht nehmen und das in der Konstruktion berücksichtigen. Ne?
Ja, genau. Dann einfache Bindefehler haben wir noch. Ich habe vielleicht das schon mit dem Strahlengang, wenn der behindert wird, gesagt, dass man dann nicht die Leistung dahin bringt, wo man sie haben möchte. Und dann kommt es zu unzureichenden Pulververschmelzungen und damit werden die benachbarten Bereiche nicht benetzt und entsprechend haben wir da einen Bindefehler.
Also und schon gar nicht die untere Schicht, die dann drunter ist.
Ne? Genau.
Und jetzt hatten Sie ja schon ein bisschen auf die Komplexität des Prozesses abgehoben. Was sind denn dann, was gibt es da alles für Einflussfaktoren, die jetzt das System so komplex machen? Das eine war jetzt diese Spratzer, Gasstrom. Haben wir noch andere Sachen, die da alle so
reinspielen? Das optische System und so, das habe ich ja gerade eben grob erwähnt. Aber auch dann, der ganze Prozess muss halt wirklich betrachtet werden. Ne? Also wir bieten auch im Konzern halt wirklich die komplette Prozesskette an. Das heißt, Material wird entwickelt, Pulver wird hergestellt. Wir verdrucken das Material, wo ich auch schon jetzt verschiedene Defekte oder die Komplexität da aufgezeigt habe, versucht habe aufzuzeigen. Dann aber auch die komplette Nachbearbeitung. Es liegt auch mehr oder weniger oftmals in unserer Hand, wenn der Kunde es wünscht. Da haben wir Wärmebehandlungsverfahren. Wir müssen die Oberfläche, wie ich eben schon mal vielleicht am Rand bemerkt habe, die Oberfläche ist recht rau. Wir haben Spitzen und Tiefen entsprechend. Das Bauteil kann dann so meistens nicht verwendet werden. Heißt also, das muss nochmal mechanisch nachbearbeitet werden, mit jetzt Fräsen, Drehen, Erodieren. Das bringt uns aber auch zu der Herausforderung, dass wir wirklich immer ein gewisses Aufmaß draufbringen müssen. Ne? Mhm. Wir haben ein Aufmaß materialabhängig von 0,7 bis 1 Millimeter. Das dient halt wirklich dazu, einmal den maßlichen Verzug im Bauteil. Wir sprechen immer noch so einen leichten Schweißprozess. Also kann man sich vorstellen, dass die Maßhaltigkeit muss man auch sehr genau betrachten. Dann aber auch die raue Oberfläche, leichte Randporosität, also an der Oberfläche, dass wir wirklich noch vereinzelt Poren, leichte Defekte haben. Und wenn man das alles berücksichtigt, muss man so Minimum dann nur 7 bis 1 Millimeter Aufmaß entsprechend aufgeben.
Okay.
Damit man wirklich danach auch eine sehr saubere Oberfläche bekommt und gegebenenfalls dann auch polierte Oberflächen, also sehr hohe Ansprüche an die Oberfläche gegeben sind. Ja.
Man kennt das ja bei Wärmebehandlungsverfahren, ne? Man sollte nie die endkonturnahe Bearbeitung vor der Wärmebehandlung machen, sondern immer nach der Wärmebehandlung.
Ja.
Und wir haben das ja jetzt hier im Prinzip im doppelten Sinne. Ne? Erstmal der Fertigungsverfahren selber ist, wenn man so will, eine Wärmebehandlung, also wo jedenfalls viel, viel Temperatur lokal eingebracht wird. Und dann die Frage ist, okay, wie genau kommt das Bauteil schon raus? Und dann sagten Sie schon, damit wir dann die vernünftige Bauteileigenschaften hinbekommen, schließt sich eigentlich immer nochmal eine Wärmebehandlung an.
Ja.
Und das heißt, dann habe ich also im doppelten Maße dann Möglichkeiten, dass es zu Verzug kommt oder zu Bauteil, Maßenabweichung. Und dann, das heißt, deshalb, Sie sagten es ja schon, also man kommt also auch um die konventionellen Verfahren nicht drum herum, weil sich dann noch immer eine Nachbearbeitung anschließt. Ne?
Genau, es ist eine Ergänzung, wie gesagt. Aber der Ausgangszustand von gedruckten Teilen, ne? Ist ja auch, also wir haben da drei wesentliche Merkmale oder unerwünschte Effekte, würde ich mal behaupten. Zum einen haben wir aufgrund der thermischen Historie dann entsprechend eine unterschiedliche Korngrößenverteilung. Ja. Und dabei besitzen die Körner dann aufgrund der Erstarrung eine, weiß nicht, ob ich es jetzt sauber dann formuliere, aber eine deutliche Vorzugsrichtung in vertikaler Richtung. Und somit haben wir eine gerichtete Mikrostruktur.
Mhm.
Und die führt halt dann zu dem zweiten unerwünschten Effekt, diesen Anisotropie-Effekt. Das heißt, dass wir richtungsabhängige mechanische Eigenschaften im Bauteil haben. So können sowohl Festigkeit als auch Zähigkeit dann entsprechend deutliche Unterschiede aufweisen im Hinblick auf Quer- und Längsbelastung. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, der nicht erwünscht ist. Und der dritte Punkt, sind die meisten dann auch wahrscheinlich bekannt für additive Fertigung oder die sich ein bisschen mit additiven Fertigung auseinandersetzen, sind halt wirklich die unterschiedlichen Zug- und Druckbelastungen im Bauteil. Das hat basiert halt wieder auf den lokalen Energieeintrag, den wir haben, und dann immer wieder schneller abkühlen. Und das wiederholt sich dann Schicht für Schicht. Und somit haben wir lokale Druck- und Zugbelastungen im Bauteil. Und somit entwickeln wir im Prinzip im Bauteil einen komplexen Eigenspannungszustand. Und genau diese drei unerwünschten Effekte, also die Eigenspannungen, die richtungsabhängigen mechanischen Eigenschaften und die Korngrößenverteilung, das wollen wir halt mit der Wärmebehandlung dann reduzieren, im besten Fall eliminieren.
Genau, ja, dafür gibt es dann ja auch eine ganze Bandbreite von möglichen Wärmebehandlungsverfahren, die da in Frage kämen. Hm. Und das natürlich dann wieder in Abhängigkeit davon, was haben wir dann jetzt da für eine genaue Legierung, ne? Wie wir schon angesprochen hatten, zum Teil dann komplett neu entwickelte Legierung, das heißt, auch da wird man dann auch einiges an Forschung reinstecken müssen, um wieder zu gucken, okay, bei welchen Temperaturen haben wir dann jetzt hier tatsächlich unsere Umwandlungsprozesse, wie hoch müssen wir heizen, wie schnell müssen wir abkühlen oder beziehungsweise wie langsam, damit dann wir eben hinter wirklich ein sauberes, gleichmäßig eingestelltes Gefüge haben mit möglichst auch homogenen Eigenschaften. Gut, dann meine letzte Frage für heute an Sie. Wenn Sie mal einen Blick in die Zukunft wagen, wo sehen Sie das Additive Manufacturing im Allgemeinen und das Laserbeam Melting im Speziellen in der Zukunft?
Okay, also additive Fertigung zeigt halt ein enormes Potenzial wirklich. Ich habe es eben auch schon mal gesagt mit dem Umdenken von Konstrukteuren. Wenn das wirklich stattfindet und wirklich alle Konstrukteure und Produktentwickler entsprechend die AM-Technologie mit in ihr Portfolio entsprechend aufnehmen, also wirklich das auch berücksichtigen, werden wir noch viel, viel mehrere Anwendungen finden, wo wirklich AM-Technologien einen deutlichen Mehrwert gewinnen. Mhm. Wir befinden uns ja gerade wirklich im Werkzeugbau, bei wir speziell. Mhm. Es gibt aber auch, wir fertigen auch schon Non-Tooling-Bereich, also spezielle Bauteile, die man so herkömmlich nicht hätte produzieren können. Und ich glaube, genau diese Vielfalt von Bauteilen, das wird sich deutlich noch steigern in Zukunft. Und bezogen auf das Laserstrahlschmelzen, also wenn wir uns im Metallbereich auch bewegen, es gibt schon, also die Verfahren werden effektiver. Es gibt, wir haben auch Anlagen mit 4 Lasern zum Beispiel. Mhm. Also, dass man dann auch übergreifend dann entsprechend am Bauteil arbeitet. Es sind auch wieder Schwierigkeiten natürlich mit verbunden. Die müssen ja auch ideal ausgerichtet sein. Aber die Prozesse werden effektiver. Ja, wenn man dann noch das Umdenken da reinkriegt, dass man die Gestaltungsfreiheit wirklich, dass man das wirklich mit beachtet, glaube ich, haben wir ein enormes Potenzial in Zukunft mit den AM-Technologien.
Ja, aber vielen lieben Dank für dieses überaus anregende Gespräch. Ich bin mir sicher, dass im Additive Manufacturing in den nächsten Jahrzehnten noch einiges sich tun wird. Und vielleicht kommen wir dann ja in ein paar Jahren hier nochmal an selber Stelle zusammen und reflektieren, was sich schon wieder getan hat. Hm. Also vielen Dank, Herr Niesen, dass Sie hier im Talk zu Gast waren.
Vielen Dank.